Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 2. November 2008. Es ist die erste Predigt in der Reihe Das Beste kommt noch mit dem Thema Was ist der Tod? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Unweit von hier, 3-4 Minuten, ist eine Ampel, ein Fußgängerüberweg. Und da ist ein Bild von einem Kind, das wohl an dieser Kreuzung tödlich verunglückt ist. Und immer wieder sind an diesem Bild Blumen abgelegt. Eine Erinnerung, jawohl, mein Leben ist begrenzt. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV., der hat, wenn ein Trauerzug in der Gegend war, immer das ganze Schloss mit Vorhängen verhängen lassen, damit er ja nicht an die Tatsache des Todes erinnert wird. Reden über den Tod ist auch heute oft ein Tabu. Trotzdem beschäftigt es fast alle Menschen und viele permanent. Laut einer aktuellen Umfrage des Magazins Lenz denken mehr als 2 von 5 Deutschen, 41%, an den eigenen Tod. Sie beschäftigen Fragen wie, was ist der Tod überhaupt? Was kommt nach dem Tod? Und wie kann ich glücklich leben angesichts der Tatsache, dass ich sterben muss? Um diese Fragen geht es in einer kleinen Predigtreihe mit dem Titel Das Beste kommt noch. Und das Thema für den heutigen Gottesdienst lautet, was ist der Tod? Jesus gibt uns auf die Frage nach dem Tod im Gleichnis vom sogenannten reichen Mann und armen Lazarus eine Antwort, wenn er erzählt, es war aber ein reicher Mensch, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als nun er bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende den Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, du hast Gutes empfangen in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch könnten nicht und auch nicht die von dort zu uns herüberkommen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warne und dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Amen. Es sind 4 Ratschläge, die Jesus hier im Zusammenhang der Fragestellung, was ist der Tod, gibt. Der erste, rechne mit dem Tod als Tatsache. Cesare Borgia, ein begabter italienischer Staatsmann des 15. Jahrhunderts, der ein sehr kurzes, aber bemerkenswertes Leben gelebt hat, sagte angesichts seines plötzlichen, unmittelbaren Todes, Ich habe für alles Vorsorge im Leben getroffen, nur nicht für den Tod, und jetzt muss ich völlig unerwartet sterben. Und das, obwohl ja nicht so sicher ist im Leben, wie die Tatsache, dass wir sterben müssen. Und genau darauf weist Jesus zunächst einmal hin in der ersten Szene des Gleichnisses und hält zuallererst fest, rechne mit der Tatsache deines Todes. Zwei Dinge fallen mir auf, wie Jesus über diese Tatsache des Todes spricht. Erstens, das Gleichnis berichtet von zwei total unterschiedlichen Menschen. Der eine steinreich, lebensfroh, der andere bettelarm und krank. Und wenn Jesus sagt, es begab sich, dass der Arme starb und es begab sich, dass der Reiche starb, dann möchte er damit sagen, der Tod betrifft alle Menschen gleichermaßen, da ist kein Unterschied. Der Tod ist ein sozialer Gleichmacher. Schon der Psalmist sagt, ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern er muss davon wie das Vieh. Der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und Jesus mahnt alle, die in Gefahr stehen, mit Geld, Besitz oder Popularität die Grundtatsache ihres Todes zu verdrängen, rechne mit dem Tod als Tatsache. Das Zweite dazu, es ist für uns unverständlich, weshalb der eine steinreich und gesund, der andere aber arm und krank ist. Wenn Jesus im Gleichnis über den Tod des Armen und Kranken sagt, es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß, möchte Jesus alle trösten, die in ihrem Leben hier auf der Schattenseite stehen. Er möchte sagen, selig sind die Armen, das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Für Jesus ist der Tod Trost für alle Leidtragende, denn das Beste kommt noch. Es wäre eine große Aufgabe für uns als Gemeinden, diese Kultur wieder einzurichten, dass das spürbar ist und nicht nur eine Theorie am grünen Tisch. Jesus ermutigt alle Leidtragende, denn rechne mit der Tatsache deines Todes. Verrückt, aber es kann ein Trost sein. Es kann tragen. Allerdings klang bei dem letzten Gedanken schon an, nach biblischem Glauben ist der Tod nicht das Ende des Lebens. Und damit kommen wir zum zweiten Ratschlag Jesu. Begreife den Tod als Vollendung deines irdischen Lebens. Begreife den Tod als Vollendung deines irdischen Lebens. Im zweiten Teil des Gleichnisses erzählt Jesus über den Reichen. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham und Lazarus in seinem Schoß und er rief, Vater Abraham, erbarm dich meiner, sende diesen Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in das Wasser tauche und mir meine Zunge benetze, denn ich komme hier um. Abraham sagt, gedenke, dass du dein Gutes empfangen hast im Leben. Außerdem besteht zwischen uns und euch eine unüberbrückbare Kluft. Für Jesus ist klar, dass beide begraben werden, ihr Leib vergeht. Aber ebenso glasklar ist in diesem Gleichnis, sie bleiben als Person am Leben. Ihre Person bleibt vom Tod völlig unberührt. Ihr Leben geht weiter. Als ich so Mitte 20 war, hatte ich große Angstattacken vor dem Tod. Ich schlief oft nachts überhaupt nicht, weil mir irgendwie, vielleicht kennen manche solche Gedanken, plötzlich der Gedanke vor Augen stand, was ist, wenn in dieser Nacht dein Herz aufhört zu schlagen? Mir half die Zusage, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mir half diese Zusage, weil ich mit der Zeit zu begreifen begann, hier geht es um viel, viel mehr als nur ein fürchte dich nicht. Hier geht es um eine Vorstellung, das Leben, das Gott mir gab, als er mich ins Leben schuf, bleibt vom Tod unberührt. Der Tod bringt das Ende meines Körpers, aber nicht das Ende meiner Person. Ich habe viele Jahre gebraucht, um diese Vorstellung in mir aufzunehmen und es zu begreifen. Nichts kann mich von Gott trennen, auch nicht der Tod. Diese Vorstellung vom Tod prägt das Selbstverständnis der ersten Christen ganz, ganz tief. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wenn unser irdisches Haus, das heißt unser Leib, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das ewig ist. Jesus vertraut einfach, dass das Leben, dass das Eigentliche deiner Person vom Tod unberührt bleibt. Aber wie verhält sich nun das irdische Leben zum Leben nach dem Tod? Jedes Mal, wenn ich auch jetzt noch ins Seniorenzentrum nach Martha Maria komme, treffe ich die Frau Ernst. Manche von uns kennen die Frau Ernst. Sie gehört ja zu unserer Nachbargemeinde in der Friedenskirche. Sie ist ein Gemeindeglied und sie ist mittlerweile über 100 Jahre alt. Das ist nicht der Normalfall. Unser irdisches Leben geht normalerweise 60, 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Jahre. 100 Jahre sind aber trotzdem, selbst wenn wir 100 Jahre alt werden, sie sind nichts im Blick auf die Ewigkeit auf der anderen Seite des Todes. Im Gleichnis weist Jesus darauf hin, gemessen an deiner irdischen Lebenszeit, spielt sich das Leben, spielt sich der größte Teil deines Lebens in der Ewigkeit ab. Was bedeutet der Tod für dieses Leben in der Ewigkeit? Jesus zeigt im Gleichnis, der Tod legt das Leben auf die Richtung des irdischen Lebens endgültig fest. Der Tod legt das Leben auf die Richtung des irdischen Lebens endgültig fest. Wer in seinem Erdenleben fern von Gott lebt, lebt auch nach seinem Tod ohne Gott. Mit dem Tod ist der eine in der Hölle und der andere in dem Himmel. Wir können das ausdrücken, in welchen Kategorien wir wollen. Wir werden es nicht wegreden können. Es gibt zwei Richtungen. Und für Jesus hat der Tod den Charakter einer Einbahnstraße. Er lässt Abraham zu dem um Gnade Bettelnden sagen, es besteht zwischen uns und euch eine unüberbrückbare Kluft. Um diesen Ernst im Blick auf die Richtung deines Lebens geht es Paulus, wenn er vom Gericht redet und sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder sei es böse. Damit ist deutlich, es gibt keine billige Gnade. Mit dem Tod wird Umkehr unmöglich. Der Tod verewigt dein irdisches Leben unumkehrbar. Insgesamt können wir sagen, die Jahre unseres Lebens hier auf der Erde sind wie ein Warmlaufen vor dem eigentlichen Spiel. Der Tod schließt diese Vorbereitung ab. Ab dem Tod gilt, was du in deiner dir von Gott gegebenen Freiheit aus diesem Leben gemacht hast. Darum begreife den Tod als Vollendung des irdischen Lebens. Aber was hilft mir, mich richtig vorzubereiten? Das ist der dritte Ratschlag. Jesus möchte uns sagen, nimm Gottes Wort wirklich ernst. Nimm Gottes Wort wirklich ernst. Fritz Rienecker, der Begründer der Auslegungsreihe Wuppertaler Studienbibel. Manche kennen dieses Werk. Er war ein Theologe, er hat in St. Krishona gelehrt, war im Altpietistischen Gemeinschaftsverband dann lange Vorsteher. Er veröffentlichte in den 60er Jahren ein bis heute sehr lesenswertes Buch, das heißt, das Schönste kommt noch. Die Stärke dieses Buches liegt in der biblischen Orientierung zum Thema Tod und Leben nach dem Tod. Innerhalb dieses Buches, vielleicht 150 Seiten, berichtet Rienecker auf etwa 25 Seiten Phänomene der sogenannten unsichtbaren Welt- und Nahtodeserfahrungen. Das mag vielleicht auch hilfreich sein. Jesus weist in der letzten Szene im Gleichnis darauf hin, dass es eine Gefahr ist, zu meinen, spektakuläre Phänomene ließen glaubfähigen oder tragfähigen Glauben reifen. Viel zu spät nämlich in der Hölle. Als das Ding gelaufen ist, begreift der verzweifelte Mensch die große Bedeutung des irdischen Lebens für die Ewigkeit und er bittet den Abraham, so bitte ich dich, Vater, dass du sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach, nein, wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie umkehren. Abraham sagt, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufstünde. Jesus macht an diesem kleinen Dialog zweierlei deutlich. Zum einen, spektakuläre Dinge helfen nicht, aus der Tatsache des Todes die rechten Konsequenzen zu ziehen. An anderer Stelle sagt Jesus einmal, es werden nicht alle ins Himmelreich kommen, die zu mir sagen, Herr, Herr, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist das, was Mose und die Propheten sagt. Viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen nicht geweissagt? Haben wir nicht böse Geister ausgetrieben? Haben wir in deinem Namen nicht Wunder getan? Dann werde ich bekennen, ich kenne euch nicht. Und das Zweite, du bist allein gefordert, in der von dir von Gott gegebenen Freiheit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Allerdings gibt es Orientierungshilfen. Die erste grundlegende Orientierungshilfe ist die Bibel. In 2 Wochen werden wir hier in einem feierlichen Gottesdienst 7 junge Leute in unsere Gemeinde aufnehmen. Wir haben zurzeit einen Vorbereitungskurs. Diese Taufe und Aufnahme beinhaltet die Beantwortung von einigen Fragen. Und die zweite Frage lautet, erkennst du die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments als die uns von Gott gegebene Grundlage deines Lebens an? Wenn Jesus im Gleichnis Abraham sagen lässt, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Und wenn er überzeugt ist, hören sie Mose und die Propheten nicht, dann hilft es auch nicht, wenn ein Toter aufersteht und zu ihnen kommt. Dann macht Jesus deutlich, die Bibel ist die ausreichende Richtschnur. Wer sich gegenüber Gottes Wort immunisiert hat, ist auch immun gegenüber spektakulären Phänomenen. Der springt von einer Gemeinde zur anderen, überall interessiert ihn das Spektakuläre, am Ende bleibt er auf der Strecke. Das ist ein großer Graus. Darum nimm Gottes Wort wirklich ernst. Eine zweite Orientierungshilfe ist die Tradition. Im großen Dankgebet unserer Abendmahlsfeier vergegenwärtigen wir uns bei der Abendmahlsfeier, dass wir nicht allein stehen, sondern in einer Glaubensgemeinschaft aufgehoben sind. Zu dieser Gemeinschaft gehören die Menschen meiner Gemeinde, meiner Kirche, der ganzen Christenheit. Dazu gehören aber auch die, die uns vorausgegangen sind und die jetzt schon bei Gott sind. Daraus folgt, du musst nicht alle Antworten selber finden. Vieles kannst du selbst nicht finden, weil du, wie jeder Mensch, blinde Flecken hast. Du bist auf die Glaubenstradition deiner Gemeinde angewiesen. Du bist auf den Rat der Gemeinschaft angewiesen. Als Einzelwanderer kommst du nicht in den Himmel. Die dritte Orientierungshilfe ist die Erfahrung. Wenn wir in den Tauf- und Gliederaufnahmekursen die Aufnahmefragen besprechen, dann teile ich meistens so ein Blatt aus, sind diese 5 Fragen aufgelistet, ich habe daraus 7 Gs gemacht, dann lesen wir das durch und ich sage, jetzt setzt einfach mal in einer Stillarbeit ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, ein lachendes Gesicht oder ein weinendes Gesicht, zum Beispiel wenn es ums Geld geht, und tu dann das mal markieren und dann sprechen wir drüber. Es ist sehr erstaunlich, letzten Freitag war es wieder der Fall. Jedes Mal bei der dritten Frage sind die meisten Fragezeichen. Sie lautet, willst du Jesus Christus nachfolgen und das Leben und dein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes verantwortlich gestalten? Hier geht es um die Frage, ob du bereit bist, damit zu rechnen, dass Gott heute zu dir spricht und erfahrbar ist, so wie er zur Zeit der ersten Christen erfahrbar war. Die vierte Orientierung ist der gesunde Menschenverstand. vorher erzählt, in unserem letzten Hauskreis, wie unser Gemeindeglied Ramin Mahmoudi darauf hingewiesen hat, im Grunde genommen an dieser Ampel hängt ein Erinnerungszeichen. Und wir müssen einfach nur nachdenken über unser Leben. Und dann werden wir merken, auf was es ankommt. Das mutet uns Gott zu, unseren Verstand, den er uns gegeben hat, zu gebrauchen, wenn der Psalmist sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Im letzten Teil des Gleichnisses macht Jesus also deutlich, Gott mutet dir zu, in der von ihm gegebenen Freiheit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du hast dazu sein Wort, du hast die Tradition deiner Gemeinde und Gemeinschaft, du hast die Erfahrung, die Möglichkeit der Erfahrung von Gottes Geist, du hast die Vernunft. Auf dieser Basis fordert Jesus, nimm Gottes Wort ernst. Aber was ist mit dem, der wie dieser Bruder des Reichen verkehrt lebt, aber seine Verlorenheit einsieht? Was ist mit dem, der erkennt, dass er trotz Einsicht und trotz Bemühen einfach Schuld an sich hat und die nicht selber losbekommt? Was ist mit dem, der sich bemüht, Gottes Willen zu tun, aber immer und immer wieder Fehler macht und der, wie Paulus zugeben muss, es ist hier kein Unterschied. Wir sind alle Sünder und der Sünde Sold ist der Tod. Dazu mein letzter Gedankenkreis. Vertraue der Erlösung durch Jesu Tod. Vertraue der Erlösung durch Jesu Tod. Jesus schildert einmal in einem anderen Gleichnis, ein Mensch, der bisher Gott einen guten Mann hat sein lassen, kommt an einem bestimmten Tag in die Kirche. Vielleicht war es Weihnachten, der heilige Abend, vielleicht war es eine Einsegnung oder Konfirmation oder vielleicht war es ein ganz gewöhnlicher Sonntag wie heute. Auf jeden Fall ist er in der Kirche. Und an diesem Tag erlebt dieser Mensch einen einzigartigen Moment der Wahrhaftigkeit und der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit. Er sieht sich selber, obwohl ihm das äußerlich keiner ansieht. Er sieht sich selber in all seiner Zweideutigkeit und Fehlerhaftigkeit, verstrickt in Schuld und Sünde. Er kann nur stammeln, Gott sei mir Sünder gnädig. Und die frohe Botschaft der Bibel ist, diese Haltung der Reue und Bereitschaft zur Umkehr hat, wenn du sie wirklich vollziehst und wenn du auch entsprechend lebst, Konsequenzen für deinen Tod. Denn, sagt die Bibel, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und das heißt, die Macht und die Bitterkeit des Todes ist gebrochen für den, der sich in seinem irdischen Leben Jesus anvertraut, wie Jesus Gott anvertraut. Paulus hat in seinem grandiosen Fundamentalismus, in seiner religiösen Verstiegenheit oder Engstirnigkeit vielen Menschen sehr schweres Leid zugefügt. Er hat sich in seinem Eifer total verstiegen. Ist uns das immer klar, was das eigentlich im Grunde genommen heißt, die Biografie der Paulusgeschichte? Es heißt, fromme Menschen, wichtige Mitarbeiter in der Gemeinde, können sich so sehr in einen Fundamentalismus und Übereifer versteigen, dass es zu einem Totalzusammenbruch in ihrem Leben kommen muss, ohne den sie ihr Leben nicht geordnet bekommen. Menschen, die eifrig in der Gemeinde den Ton angeben, können das Ziel ihres Lebens komplett verfehlen. Und an einem bestimmten Tag wird berichtet, sieht Paulus die große Schuld, die er auf sich geladen hat und dass er den ewigen Tod verdient hat. Es kommt zu einem Totalzusammenbruch. Vielleicht sind hier Leute, die wirklich einmal diesen Zusammenbruch erleben müssten, um aufs Ganze gesehen mit dem Leben davonzukommen. Und Paulus begreift, In Jesu Tod und Auferstehung hat Gott den Schuldbrief getilgt, der gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Jesus hat mich vom ewigen Tod erlöst. Er begreift das und lebt in dieser Wirklichkeit und wird ein barmherziger Mensch. Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis im Angesicht des Todes das bekannte Gedicht gedichtet: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns. Wir kennen diese Verse. Ich kenne keine Gebetsstrophe, in der ich so oft unmittelbar beim Gegenüber gemerkt habe, wie nach wenigen Sekunden sie unmittelbar erfahren haben: Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Das heißt, wer wie Jesus in Gott einen guten Vater sieht, der seinem Kind keine Schlange für einen Fisch gibt, oder eine Mutter, die ihr Kind tröstet, der ist vom Schrecken des Todes erlöst. Und darum, vertraue, Jesus hat dich vom ewigen Tod erlöst. Vor einigen Wochen haben wir uns für einen Mann eingesetzt, bei dem im Mai eine akute Leukämie festgestellt wurde. Wenige Wochen später begann die Suche nach Stammzellenspendern für eine Transplantation. Wir haben das auch wahrgenommen, manche haben sich dafür engagiert. Und kürzlich habe ich erfahren, dass er am Donnerstag, den 16. Oktober, gestorben ist. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Ja, von Mai bis Oktober. Und er musste gehen. Es ist sehr schwer, wenn der Tod so hart in ein Menschenleben eingreift. Manche verzweifeln dran. Thomas Luck, so hieß dieser Mann, war Christ. Es hat mich sehr berührt, als ich auf der Homepage des Gospel Life Centers die Meldung las: Thomas Luck ist am Donnerstag, 16. Oktober um 23.45 Uhr heimgegangen. Als Jesus sich wenige Tage vor seinem Tod von seinen Freunden verabschiedet und sie völlig verängstigt sind, weil keiner von ihnen weiß, wer mit heiler Haut davonkommt, sagt Jesus zu ihnen: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Würde ich das zu euch sagen, wenn ich nicht wüsste, dass ich dorthin gehe und euch die Stätte bereite? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte bereite, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Unsere Frage heute lautet: Was ist der Tod? Für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist der Tod das endgültige Nachhausekommen zu unserem Vater. Der Tod ist der Höhepunkt des Lebens, weil er die Gemeinschaft mit Gott vollendet, die wir heute hier im Glauben an Jesus Christus angefangen haben. Wer Jesus nachfolgt, kann mit Paulus sagen: Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein. Das wäre für mich eine Aufgabe, dass wir diese Kultur im Denken, was ist der Tod, bei uns einrichten. Und das meine ich, oder etwas von dem ist es, was ich meine, wenn ich die Predigtreihe überschrieben habe mit dem Titel „Das Beste kommt noch“. Ich möchte mit uns beten. Wir neigen uns dazu. Treuer und barmherziger Gott, du Schöpfer unseres Lebens, hab Dank, dass wir wissen, wir sind dein. Hab Dank für deinen Sohn Jesus Christus, der uns zeigt, wie dieser Glaube für uns Wirklichkeit werden kann. Ich möchte dir danken für alle, die heute Morgen hier sind. Ich möchte dich bitten, dass jeder offen wird und das mitnimmt und hört und auch beherzigt, was er spürt, dass du zu ihm sprichst. Herr Jesus, hier sind bestimmt manche Menschen, die Angst vor Sterben, Tod und auch dem danach haben. Schenk ihnen die Gewissheit, dass sie nichts aus deiner Hand reißen kann. Schenk ihnen die Bereitschaft, in diesem Glauben zu reifen, der ihnen diese tragfähige Perspektive gibt. Herr, hier sind vielleicht auch manche, die aufgrund von Schuld und Fehlern in der Vergangenheit im Blick auf ihren Tod Angst haben. Herr, schenk ihnen Reue und Einsicht. Schenk ihnen Vertrauen, dass du sie erlöst hast, dass in deiner Nachfolge für sie die Erlösung liegt. Und schenk ihnen die Bereitschaft, als Erlöste zu leben. Herr, vielleicht sind auch manche hier, die die Tatsache des Todes einfach verdrängen, die darum wissen, aber die es vor sich herschieben. Möchte ich bitten, lehre sie bedenken, dass auch sie sterben müssen, auf dass sie klug werden. Vater im Himmel, schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns vergewissert, dass wir deine Kinder sind, der uns vertrauensvoll macht, dass du uns auch im Tod keine Schlange für einen Fisch geben wirst und dass der Tod uns in die ganze Gemeinschaft mit dir bringen wird. Schenk uns diesen Heiligen Geist des Glaubens. Amen.